Fritz. Podcast.
Caro Corneli. Blue Moon. Willkommen, willkommen im Blue Moon. Hier folgt eine Gegendarstellung. Schuld ist tatsächlich nur ein Teilaspekt unseres heutigen Themas. Unser Thema ist so viel weitläufiger, so viel vielfältiger. Es soll heute nämlich um Verbrechen gehen im Blue Moon und der Late Line. Mehr dazu gleich. Delivery von den Baby Shambles im Blue Moon. Schlingel und Schlawiner, Gauner und Ganoven, aber auch Betrogene, Bestohlene und Verkloppte. Das ist heute eure Show. Ruft alle an und erzählt von euren Missetaten oder von den Missetaten, die an euch begangen worden sind. Es soll nämlich um Verbrechen gehen heute, wobei Verbrechen natürlich ein sehr großes Wort ist. Sagen wir vielleicht lieber Vergehen oder Sachen, für die man strafrechtlich belangt werden kann. Wie komme ich drauf, dass das heute unser Thema ist? Sage ich euch sehr gerne. Bei uns im Haus wurde eingebrochen in eine Wohnung. Also Leute, die da gar nicht wohnen, sind in eine Wohnung rein, haben sich Sachen genommen, die ihnen nicht gehören und sind dann wieder gegangen. Kurze Zeit später kam die Polizei und klingelte an allen möglichen Türen, meiner unter anderem, und hatte ganz, ganz viele Fragen. Und ich bemerkte, wie meine Faszination für die Polizeiarbeit stärker war als die Sorge, jemand könnte zum Beispiel bei mir einbrechen. Und hatte dann also im Gegenzug auch ganz viele Fragen an die Polizistin, wie ihr Arbeitsalltag so ist, wie sie sich bei den Ermittlungen so anstellt, ob ich mal ihr Werkzeug betrachten darf und so. Und da kam ich drauf, mit euch drüber zu sprechen, wann ihr vielleicht schon mal Kontakt mit der Polizei gehabt habt oder aber Opfer eines Verbrechens geworden seid, sei es, dass ihr vielleicht bestohlen worden seid oder überfallen oder behumst oder betrogen, oder ihr standet eben auf der anderen Seite und wart selbst derjenige, der etwas gemacht hat, das so nicht ganz lupenrein gewesen ist. Und eure Erfahrungen damit, wie es euch damit ging. Und vielleicht was danach passiert ist. Ich meine, viele Leute, die hier im Blue Moon und später in der Late Line anrufen, rufen ja auch aus dem Gefängnis an. Das wäre dann heute vielleicht ein guter Anlass. Eure Erfahrungen möchte ich gerne mit euch besprechen. Unter 0331 70 97 110. Adrian.
Yo.
Adrian, Freundchen, ich grüße dich in Bernau.
Ich auch.
Du hast
Nach Potsdam.
Du hast ja tatsächlich was auf dem Kerbholz. Meine Güte, jetzt haben wir schon so oft telefoniert, aber dass du so ein Draufgänger, so ein, dass du so einer bist, ein Brandstifter bist du, das hätte ich so nicht für möglich gehalten.
Sag mal, das war auch in der Zeit alles, ich habe in der Zeit auch heimgewechselt alles. Und sagen wir mal so, wenn ich alle 8 Stunden hat man ja immer neue Betreuer.
Alle 8 Stunden hat man neue Betreuer? Wow, das ist aber ein starker Durchlauf.
Also das heißt,
kann man sich ja die ganzen Namen gar nicht merken.
Und Frühdienst kommt dann der Spätdienst und dann kommt nach 8 Stunden wieder der Nachtdienst und wird dann immer in Rhythmus.
Ja.
Und dann jeder Betreuer natürlich hat seine eigenen Regeln.
Achso, und der eine Betreuer erlaubt Brandstiftung und beim nächsten ist es wieder nicht erlaubt.
Das jetzt nicht, aber ich meine jetzt ein paar andere Sachen. Irgendwann war mir das einfach zu viel. Und dann, weil ich auch zu lange Weile irgendwann hatte, dann habe ich einfach nicht nachgedacht, mein Gehirn ausgeschaltet. Und habe dann in meiner Schule, weil die mich auch das Teil gemobbt haben alles, habe ich dann da die Toilette in Brand gesteckt. Und dann kam auch die Kripo und alles.
Eieiei.
Und dann haben nämlich auch erstmal alle Schüler gefragt, wer es sein könnte. Nach 2 Wochen kamen die dann zu mir und haben gesagt, dass ich das war, weil die richtig die Fingerabdrücke von ihnen genommen haben.
Und das auch waren wahrscheinlich die schlimmsten 2 Wochen deines Lebens, weil dir irgendwie klar war, sie würden eines Tages auf dich kommen.
Ja. Ich war schon überlegen, sage ich das jetzt oder nicht?
Na, bist du dann nicht zwischendurch mal auf die Idee gekommen, zu sagen, hier Kinder, wir können das abkürzen, das Prozedere?
Ich hatte Schiss, was dann, wenn ich dir sage, was passiert.
Ja.
Weil da hat man dann immer noch mehr Schiss als wenn das wirklich, wenn man, kann ja sein, dass man es nicht rauskriegt, dann hat man, braucht man keinen Schiss haben, aber wenn es rauskriegt, dann muss man vor Schiss haben, was dann einblüht.
Mann. Und was ist dann passiert? Also die sind dann zu dir gekommen und haben gesagt, hier, Herr Adrian, wir haben jetzt mal 1a Ermittlungsergebnisse vorliegen. Sie waren derjenige, der das Schulklo angezündet hat.
An dem gleichen Tag musste ich dann zum Polizeiregion 2 in Spandau.
Mhm.
Die haben dann Fingerabdrücke genommen und dann Fotos, alles. Und dann durfte ich auch schon wieder nach Hause.
Das war's?
Ein paar Tage später haben die mich wieder eingeladen und wollten dann
Skat spielen.
Nein.
Nee, was wollten sie dann?
Das Motiv wissen, wieso ich das gemacht habe.
Aha. Und was hast du da gesagt? Langeweile.
Nein, dann habe ich gesagt, dass die mich in der Schule gemobbt haben, dass die Lehrer immer weggeschaut haben.
Mhm.
Und dass der einzige Weg war, mir irgendwie zu helfen.
Der einzige Weg, dir zu helfen?
Ja, dass die Lehrer ein bisschen aufmerksam werden.
Aha, so ein cleverer Schachzug von dir.
Ja, aber das hört sich jetzt scheiße an. In der Zeit war es für mich gut, aber im Nachhinein hatte ich dann fast 6 Jahre, musste ich dann Strafarbeit machen.
Oh, 6 Jahre. Aber wie doll hast du dann also das Schulklo angezündet? Das ging dann gar nicht mehr, oder wie? Oder?
Du kennst doch, wo die Hand, diese Spender, wo du die Handtücher so runterziehst und wo dann hinten wieder hochgeht, ne?
Nee, was kenne ich?
Es gibt doch diese, wo du die Hände so abtrocknest, aber wo du das vorher so runterziehen musst.
Ja.
Wo das denn, wenn du sie abgetrocknet hast, heißt es, auf die andere Seite wieder hochgeht.
Ah, ja, da ist eine Handtuchrolle drin.
Ja, dieses ganze Ding war weggeschmolzen von der Wand.
Oh, verstehe. Und die Wände haben wahrscheinlich auch zu kokeln angefangen, die Holzwände.
Nee, das waren Fliesen.
Aha. Echt 6 Jahre Strafarbeit, ja. Was war das für eine Strafarbeit, die du da leisten musstest?
Da musste ich dann bei therapeutischen Reitprojekt im Johannesstift, wo ich auch gewohnt habe.
Ja.
Die Pferdeställe ausmisten und die Koppeln abäppeln.
Abäppeln, sagt man so?
Sagt man so.
Ist ja süß.
Ja.
Ach Mann.
Weil das hört sich jetzt scheiße an. Dann sagt man, Adrian, geh mal von der Koppel Scheiße sammeln. Das hört sich ja scheiße an.
Ja, verstehe. Abäppeln klingt viel vornehmer. Das klingt viel vornehmer. Nach gerade aristokratisch.
In 2006 habe ich dann wieder meine 5 Minuten gehabt.
Aha.
Und habe dann 6-mal hintereinander oder 7-mal hintereinander den Alarmmelder ausgelöst.
Alter!
Ja, und das durfte ich dann auch abarbeiten. Mhm. Alles. Dann habe ich nochmal oben drauf bekommen.
Nochmal 2 Jahre abäppeln.
Nee, das durfte ich dann bis ich 18 war.
Mann. Ich höre, du bist auch nicht ganz gesund gerade, ne? Du hast irgendwie auch was mit Schnupfen, Husten zu tun?
Gerade eben, ja.
Ja, ich nehme mich auch. Ich habe diese feiste Grippe, über die alle sprechen, hat mich heimgesucht, hat an die Tür geklopft, da habe ich die Tür aufgemacht.
Meine kleinen Geschwister haben mich angesteckt.
Ah, ist widerlich. Ja, Mensch, Adrian, ich möchte mich natürlich erstmal bedanken für deine offenen Worte.
Ja, na klar.
Toll.
Und ich kann euch erzählen, so hat nicht so eine Dummheiten zu machen.
Ja.
Jeder Mensch hat leider Fingerabdrücke und da findet man schnell raus.
Ja, achso, ich dachte, du sagst jetzt, jeder Mensch hat das Potenzial, ein Krimineller zu sein.
Eine Sache muss ich noch so sagen, Zwillinge, die wirklich von einem Ei kommen, da wird die Anklage immer fallen gelassen.
Wieso?
Weil die genau die gleichen Fingerabdrücke haben.
Aha.
Und genau gleich aussehen.
Das ist hochinteressant.
Das habe ich schon den Fall gehabt, wo es ein Heim war, da hatten wir sowas. Den Fall haben einer als Schelsebot. Und somit wurde es fallen gelassen, weil die ja nicht wussten, wer von den beiden war.
Und beide haben gesagt, sie waren es nicht.
Genau. Und dann haben die irgendwann dann der Staatsanwalt wieder eingestellt.
Interessant. Gut, mein Lieber, dann bedanke ich mich erstmal, ne? Adrian.
Ja, na klar.
Bis zum nächsten Mal.
Jo, na klar.
Tschüss.
Tschüss.
Ja, das, wer hätte das gedacht, dass der reizende Adrian, den wir hier ja nun Woche für Woche in der Sendung begrüßen, dass der so ein Brandstifter ist. Und jetzt ihr, habt ihr schon mal was angezündet? Euch schon mal richtig was zu Schulden kommen lassen? Oder seid ihr Opfer geworden von so einem Vergehen? Habt ihr das Gefühl, dass in jedem Menschen ein kleiner Verbrecher, ein Krimineller steckt, dass diese kriminelle Energie sich halt unter ganz bestimmten Umständen Bahn bricht? Oder gibt es Menschen, in denen das gar nicht angelegt ist? Habt ihr mal was angestellt? Natürlich wichtige Frage auch, warum? Oder wisst ihr es vielleicht gar nicht so genau? Und noch wichtigere Frage, wollt ihr mit mir darüber sprechen? Unter 0331 70 97 110. Das ist meine private Telefonnummer. Time to Dream heißt dieses Stück. Den Blue Moon auf Fritz. Heute ist der 4.3.2015. Und ich bin erreichbar unter der Nummer 0331 70 97 110. Um Verbrechen geht's heute. Um Sachen, die ihr euch vielleicht schon mal habt zu Schulden kommen lassen. Und erst hinterher, als alles vorbei war, so ein bisschen den Kopf geschüttelt habt und euch gedacht habt, Alter, was habe ich denn da bitte angestellt? Das ist ja furchtbar. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Manche Menschen haben ja auch so zum Beispiel ein Krankheitsbild, ja. Ich denke da an den Kleptomanen. Der kann ja vielleicht gar nicht anders, außer andere Leute bestehlen. Manche Menschen haben manchmal irgendwie eine kleine Wut und dann passiert's, dann zack, hauen sie jemanden auf die Nase. Und wieder andere werden halt Opfer dieser Übergriffe. Und über eure Geschichten, die in dem Zusammenhang passiert sind, wollen wir gerne heute miteinander sprechen. Also was habt ihr erlebt? Was ist euch passiert? Was habt ihr gestohlen? Was habt ihr mutwillig zerstört vielleicht oder wie Adrian angezündet? Ihr sagt's mir unter 0331 70 97 110. Und natürlich auch die Frage, ist dann die Polizei gekommen und wie war das? Und hat dann vielleicht irgendwann wie so ein Bereuen eingesetzt und so der Gedanke, Alter, das mache ich nie wieder, das war ja schrecklich. Oder habt ihr euch gedacht, ach na ja, bin ich mal so davon gekommen, dann wird's so schlimm ja nicht gewesen sein. Aber wie gesagt, sehr gerne könnt ihr auch anrufen, wenn ihr schon Opfer eines Verbrechens geworden seid, wenn ihr der Geschädigte wart. Und die genauen Umstände des Verbrechens, die klären wir dann gleich gemeinsam auf unter 0331 70 97 110. Die Nummer von eurem Freund und Helfer. Und das bin ja in dem Fall heute ich. Kontakt mit der Polizei ist irgendwie immer eine spannende Sache. Also zumindest solange man nichts falsch gemacht hat. Wenn man was verkehrt gemacht hat, wenn man zum Beispiel mit einer Schaufel bewaffnet in einen verlassenen Garten eingestiegen ist und dort ein Fliederbäumchen ausgegraben hat und dann die Polizei kommt, weil besorgte Anwohner die angerufen haben, dann ist das was ganz anderes. Ja, dann fühlt man sich natürlich ganz, ganz schrecklich und guckt immer so betreten zu Boden. Aber im Gespräch mit einem Polizisten und dem wohligen guten Gewissen, dass man sich nichts hat zu Schulden kommen lassen, das fühlt sich auf so eine Art erhaben an. Würde fast sagen, es kribbelt ein bisschen. Naja, gut, wir wollen nicht übertreiben. Aber es kribbelt ein bisschen. Und meine Frage, habt ihr schon mal was gemacht, für das man rechtlich belangt werden kann? Gestohlen, betrogen, zerstört oder seid ihr schon mal Opfer eines Verbrechens geworden? Ihr sagt's mir unter 0331 70 97 110, denn das ist die Nummer des Blue Moon. Ist jetzt hier eigentlich schon jemand, mit dem man sprechen könnte? Ja, nein, weiß nicht. Ich sehe da verschiedene Anrufer. Die hat mein liebenswerter Kollege, der Martin, noch gar nicht so ganz freigegeben. Doch hier. Hi Werner.
Hallo.
Hallo. Ach, so frisch und fröhlich. So durch und durch positiv und lebensbejahend und optimistisch. Hallo.
Hallo.
Hallo. Gleich nochmal. Sag mal, wie es mit dir ist. Du und Verbrechen, Werner.
Ja, ich und Verbrechen, das ist quasi eine Symbiose.
Ah, du bist Verbrecher.
Ich habe mich mit dem Verbrechen entwickelt, ja. Das Problem ist oft...
Ist Verbrecher ein Ausbildungsberuf?
Habe ich das Gefühl, weil man ja sich oft entwickelt mit dem Beruf und auch leider auch mit dem Verbrechen, wenn man das als Beruf bezeichnen möchte, wie sie das machen. Ich bin ja dann schon in früher Jugend mit Kriminalität in Verbindung gekommen.
Mhm.
Weil wenn man in Kreuzberg oder halt auch in Neukölln aufwächst, dann sieht man da doch ein solches.
Sag mal, lieber Werner, möchtest du dich mal in eine Ecke deiner Wohnung begeben, wo du guten Empfang hast, damit alle dich gut hören können?
Im Moment, ich versuch's mal.
Im Moment versteckst du dich nämlich in einem Funkloch, du Huhn.
Ja, Funkloch. Moment, hört man mich jetzt besser?
Ein Funkloch. Ja, vielleicht, muss man einen Satz sagen.
Hört man mich jetzt besser?
Oh ja, Werner, ja.
Dann versuch ich's nochmal.
Jetzt sagst du noch du zur Mutti und dann wird alles gut.
Okay, du Mutti. Hier, ich bin natürlich groß geworden in einem Milieu, in dem Gewalt, Verbrechen dann zum Tagesgeschäft gehört, mehr oder weniger.
Mhm.
Und ja klar, irgendwann geht man halt im Haus und dann gehört das halt für einen persönlich auch dazu. Das ist ja was anderes, als wenn man wahrscheinlich im Rheingau, im schönen, dann irgendwie in einem im gehobenen Viertel dann unterwegs ist.
Im Rheingau, dann, ganz interessant, wo ist das denn?
Weil ich gerade Wein trinke. Das ist mir gerade eingefallen, weil es steht auf der Weinflasche. Entschuldigung. auf jeden Fall ist es wahrscheinlich was anderes, wenn man in Berlin hier groß wird und dann rausgeht und sieht halt dann, doch hier, da wird Drogen angeboten, da wird sich geprügelt. Man fühlt sich dann wahrscheinlich doch eher zu dem hingezogen, was das Umfeld einem bietet, als wenn man woanders groß wird.
Und das heißt in deinem Fall konkret?
Dass ich mich halt auch in die Richtung entwickelt habe, die sich meine Umgebung dann halt bietet. Ja. Und das ist dann doch das kriminelle Milieu gewesen.
Also okay, du bist jetzt 29, dann nehme ich mal an, du hast in der Schule mit anderen Jugendlichen zu tun gehabt, die kriminell waren, die was Drogen verkauft haben oder...
Das ist ja genau der Punkt. Wann lernt man denn genau das Umfeld kennen? Sind es schon die Eltern? Nein, bei mir waren es halt nicht die Eltern. Die Eltern haben sich alle Mühe gegeben. Deshalb bin ich halt weder in der Grundschule noch im Abitur auffällig gewesen.
Mhm.
Es sind halt dann oft, bei mir war es zumindest so, dass ich dann im Nachhinein, im Studium, habe ich dann halt die Leute kennengelernt, die dann nicht gut für mich waren.
Im Studium?
Und, sozusagen im Studium erst. Und da bin ich halt dann erst natürlich auch, weil ich weit weg von meinen Eltern war, weg von meinen alten Freunden, habe ich dann neue Freunde kennengelernt, in Anführungszeichen Freunde, die halt dann anders ausgerichtet waren, sage ich mal, die halt dann doch auch Connections hatten zu anderen Bereichen, die vielleicht nicht so legal waren.
Na, was haben die denn konkret gemacht?
Ja, um es konkret zu sagen, sie haben ja meinen Namen. Also mein Name, ja gut. Ich muss sagen, es hat natürlich angefangen, man hat mal Joint geraucht. Nur ganz ehrlich sagen, das jetzt, kann man sehen, wie man will, auch politisch umstritten, hat man einen Joint geraucht.
Ja.
Man versucht und fand es ganz gut. Aber irgendwann, muss man ja schon sagen, war das vielleicht auch nicht mehr ausreichend. Ja. Aber überlegt, wo kann man die nächste Stufe erreichen, um sich zufrieden zu stellen. Dann hat man geschaut, wie kommt man denn an das Nichthöhere und dann muss man halt schon...
Was ist denn das Nichthöhere, wenn man einen Joint geraucht hat?
Genau, das Nichthöhere ist dann wahrscheinlich schon eher so Koks.
Aha, nee, keine Ahnung.
Und da muss man ja schon in die tiefe Szene reingehen.
Mhm.
Ja, und das ist dann schon eher wahrscheinlich Verbrechenstatbestand, so wie das Thema ja wohl lautet.
Ja, das Thema ist das Verbrechen.
In Berlin ist
es aber im Angesicht des Verbrechens heißt das Thema.
Genau.
Ich mir überlegt.
Und da ist man plötzlich... deshalb ist der Rückstoß auf meine Anfangsgeschichte zulässig, mhm. Ist er plötzlich im Verbrechen. Ja.
Ja, und doch, wie bin ich denn hier hingekommen? Nanu?
Ja, plötzlich, genau. Genauso plötzlich, wie sie jetzt da steht.
Wie du wolltest doch du sagen zu Caro.
Genau, wie du, Caro, plötzlich im Verbrechen. Ja, in meiner Geschichte steht, stand ich plötzlich auch im Verbrechen.
Ja, und was hast du denn gemacht, Werner?
Ja, was soll ich denn machen?
Na, was hast du denn verbrochen?
Ja, ich habe natürlich dann erstmal in allererster Linie das gehandelt, weiß man, ich habe es entgegengenommen, ich habe es konsumiert, das ist ja schon dagegen, das ist auch völlig zu verurteilen.
Ja.
Und dann, ich habe Angst, dass der nächste Schritt natürlich ist, aufgrund, man muss ja auch immer sehen, wie kommt man an das Zeug.
Ja, hier Stichwort Beschaffungskriminalität.
genau, wird man auch süchtig irgendwann und dann muss man schauen, wie kommt man denn dazu. Und dann muss man wieder in den Bogen schlagen, das ist nicht billig, das Zeug. Und wenn man dahin möchte, muss man das bezahlen irgendwie. Und in der Regel ist es leider so, dass man das nicht einfach so bezahlen kann, braucht man schon einen Beruf.
Also hast du Leute beklaut, um Geld zu beschaffen, ja, damit du dir Kokain kaufen kannst.
Das Wort hatte sich schon im Mund. Beschaffungskriminalität ist ein ganz großes Thema.
Ja.
Du natürlich, Caro, Entschuldigung. Ja, jetzt wird es nämlich spannend.
Ja. Ich frage mich schon die ganze Zeit, wann es spannend wird, Werner. Du bist so stark eingestiegen hier.
Ich dachte, es war schon spannend, aber nee. Genau, jetzt wird es nämlich spannend.
Ja.
Für mich ist es jetzt halt der Übergang in die Phase und da rufe ich gerade an und ich hoffe eigentlich mit Ihnen, mit dir, so einen Stop zu erhalten.
Ein Stop?
Ja, nee, weil das war ja auch so ein bisschen das Thema, dass man Sie anrufen kann,
ja,
sich erzählen kann. Entschuldigung. Und ich habe ja schon so ein bisschen gehofft, wenn ich dir meine Geschichte erzähle, meinen Werdegang. Weil ich habe sonst niemanden, der dann schon ein bisschen das reflektieren kann und mir sagen kann, hier.
Ja, was denn so also Übergang heißt, du hast jetzt aufgehört, Drogen zu nehmen. Du möchtest jetzt auch nicht mehr Leute bestehlen in Zukunft. Und fragst mich jetzt, wie du diesen Übergang gestalten sollst, oder?
Das wäre schön. Das ist aber genau das völlige Missverständnis. Ich bin genau in dem Übergang. Ich habe genau die weichen Drogen genommen, bin im Übergang zu den harten Drogen und überlege gerade, wie ich denn durch Beschaffungskriminalität mich weiter finanzieren kann.
Ach, du würdest gern weitermachen damit. Das ist natürlich hochgradig illegal.
Ich würde nicht gern, ich muss. Weil ich weiß nicht, inwiefern du dich da auskennst in dem Milieu. Aber
nicht so gut.
Nicht so gut.
Nee.
Aber es ist halt eine Sucht und zwar keine, es ist eine psychische und physische Sucht. Man hat halt keine Wahl.
Ja.
Deshalb ist man darauf angewiesen, dass man das Zeug bekommt. Und dann ist man Beschaffungskriminalität.
Eieiei.
Ein Verbrechen, weil man halt Leute überfällt, um an dein Zeug zu kommen.
Okay. Gott, Werner, das ist ja schrecklich. Aber wenn, ich meine, du hast das Stichwort reflektieren gerade schon in den Mund genommen. Wenn du selber das schon in der Art reflektierst, zumal hier anrufst und nicht nur mir, sondern eine Menge Leuten erzählst, dann bist du ja möglicherweise auch bereit, da mal anderweitig Hilfe aufzusuchen. Vielleicht wie eine Beratungsstelle oder jemand, der dir da raushelfen kann. Es ist ja nicht so, dass du sagst, hey, Hustler for life ist super geil, ich finde es irgendwie, es läuft alles unheimlich gut. Ich bin hier so ein kleiner Kleinkrimineller, sondern du scheinst ja selber damit irgendwie nicht zufrieden zu sein. Und ja, needless to say, dass es natürlich absolut verboten ist und auch unmoralisch, was du da machst. Ne?
Ja, nee, damit, Caro, hast du vieles gesagt. Aber ich meine, welcher Junkie ist denn zufrieden mit seiner Lebenssituation? Aber welcher Junkie kommt denn auch raus aus dieser Situation? Und natürlich, meine erste Möglichkeit war es jetzt erstmal, dich anzurufen, reiner Zufall, weil ich gelesen habe, dass du das Thema behandelst. Ich werde mich natürlich zukünftig in entsprechende Behandlung begeben,
ja,
weil ich erhoffe, dass sich die Stellen sich meiner annehmen,
ja,
und das entsprechend behandelt werden. Ich gehe dann auch davon aus, dass sie Erfolg haben werden.
Ja.
Und, ja. Ansonsten.
Okay. Mensch, ja, Werner, harter Einstieg, aber ich auch wirklich bei dir. Vielen Dank für deine Ehrlichkeit und ganz viel Erfolg auf dem Weg.
Ciao, ja. Dir auch einen schönen Abend.
Danke, dass du angerufen hast.
Wir hören uns.
Tschüss, Werner. Tschüss. Nach den Nachrichten geht's hier weiter mit Paul und natürlich auch mit euch unter 0331 70 97 110.
Fritz.
Blue Moon. Im Angesicht des Verbrechens haben wir diese Sendung hier genannt oder habe ich diese Sendung hier genannt. Und ich würde ja gerne mit euch über eure Erfahrungen reden am Rand der Legalität und darüber hinaus möglicherweise natürlich über die Erfahrungen, die ihr mit der Polizei in dem Zusammenhang gemacht habt und ja, wie das passiert ist, also sowohl wenn ihr das Opfer als auch wenn ihr der Täter gewesen seid. In dem Fall 0331 70 97 110 ist meine Telefonnummer. Da erreicht ihr mich sicher. So wie Paul. Hey Paul.
Hallo.
Ich grüße dich in Lichtenberg. Hallo. Mein Lieber, dir wurde schon öfter mal Geld geklaut. Und zwar wirklich, du wurdest auf der Straße angehalten und hier, ey, Keule, rück mal deine Asche rüber oder mehr so heimlich?
Naja, einmal am Alexanderplatz bin ich im S-Bahnhof rumgelatscht und auf einmal war mein Geld weg.
Ja.
Und dass die Tasche jetzt nicht irgendwie ein Loch hatte oder so, gehe ich mal davon aus, dass mir geklaut wurde.
Pickpockets.
Und dann war ich auch noch in so einem Imbiss und da hat mich so ein Typ voll gelabert. Ich habe mich darüber aufgeregt, dass irgendwie die in dem Laden zu doof sind, auf den Kaffee klein und groß drauf zu schreiben. Sie schreiben irgendwie drauf groß und extra. Und ich wusste nicht, was das Kleine davon ist.
Ja.
Hat mir der Typ da weitergeholfen und hat mir währenddessen natürlich auch mein Geld geklaut.
Alter.
Und dann wurden mir mal in der Bibliothek noch 80 Euro geklaut, aber...
Okay, ich aber jeweils so nicht so, dass du irgendwo deinen Rucksack abgestellt hast und dann nanu, ganzer Rucksack mitgehen lassen, sondern wirklich vor deinen Augen gewissermaßen ganz aktiv.
Ja.
Und wie hat sich das angefühlt danach?
Scheiße. Also, ja, das Geld ist halt einfach weg und naja, ich weiß nicht.
Ja, nee, glaube ich, dass das, aber so, dass man sich nochmal die Situation vor Augen ruft und sich sagt, oh verdammt nochmal, dann hat mich diese Labertasche dazu gequakt und hat, während er mit mir gesprochen hat, die ganze Zeit eigentlich was ganz anderes im Sinn gehabt. Da denkt man sich ja auch, man sei vielleicht ein bisschen zu vertrauenswürdig und ein bisschen zu leutselig oder zu freundlich gewesen. Oder?
Ja, also ich glaube auch, dass ich, ja, ich weiß nicht, ob ich zu, wie heißt es, gutgläubig oder so bin und irgendwie nicht drauf geachtet habe oder so, aber was mich halt auch wundert, ist es von dem Dieb, der hat auch noch ein iPhone geklaut und von dem hat der andere Typ, dem auch was, in dem das iPhone geklaut wurde, hat sogar ein Foto von dem gemacht und gesagt, wo der ungefähr wohnt, aber die Polizei konnte den nicht ermitteln und die Amtsanwaltschaft, die da zuständig ist, mit der habe ich vor kurzem eine E-Mail geschrieben und die meinte, ja, sie hat das Foto nicht mal. Also wie schlecht die Infos da weitergegeben werden. Also
ja. Wie ist das denn? Hast du selber schon mal was, irgendwas verbrochen, irgendwas geklaut oder angezündet?
Als ich ganz klein war, irgendwie 5 Jahre oder so, habe ich mal mit einem Kumpel irgendwelche Schokoriegel oder sowas.
Na gut, vielleicht ein Zeitpunkt, wo du noch nicht vom Baum der Erkenntnis zwischen Recht und Unrecht gekostet hattest. Sagen, ein 5-Jähriger lässt ja vielleicht einfach Schokoriegel mitgehen, weil er Bock auf Schokolade hat und weil er ihm gar nicht so, also das Verhältnis zwischen Geld hingeben und Schokoriegel mitnehmen. Ist einem gar nicht so klar. Hier, mein Jüngster hat immer fleißig CDs geklaut, als wir wirklich noch sehr klein war und im Kinderwagen saß. Der hat die einfach so aus dem Schrank, aus dem Regal gezogen und in sein Beutelchen gesteckt. So vorne. Ne? Also Kind sitzt im Kinderwagen und es befindet sich in so einer Art Sitzschlafsack. Dann hat er immer so CDs, ich habe das halt nicht gemerkt, weil ich an dem Kinderwagen stellst du ja mal irgendwo hin. Er hat also CDs aus dem Regal gezogen, hat die in sein Beutelchen gesteckt. Und das war dann natürlich ganz, ganz doll. Und ich hatte das Gefühl, extra laut, weil wir so viel mitgehen lassen hatten, extra laut gepiept am Ausgang. Ja. Und dann kamen die, haben gesagt, junge Frau.
Ein bisschen peinlich.
Ja, ein bisschen peinlich ist gut. Mir hat auch keiner geglaubt, dass das Kind die CDs geklaut hat.
Hä? Ja, das ist auch irgendwie logisch, oder?
Nee, wieso ist es logisch? Also man kann ja auch, das könnte ja auch genau der Trick gewesen sein, ja. Dass man sagt, ja, die Frau ist ja richtig hart drauf. Nicht nur, dass die klaut, die instrumentalisiert auch noch ihr Kind und sagt, hier, das hat das Kind gemacht. Naja, das war peinlich, ja, ist gar kein Ausdruck.
Wenn so irgendwelche Chips oder Schokoriegel auf dem Band lesen und die Kassiererin, die fröhlich eins genommen hat, huch, das habe ich ja gar nicht aufgelegt, dann ja auch peinlich. Ne?
Naja, also naja, man muss sagen, dass der Kinderwagen-Trick ist wirklich wirklich verbreitet. Ich behaupte, junge Mütter klauen wie die Raben. Und kleine Kinder, einfach weil sie es noch nicht besser wissen, tun das manchmal auch. Aber naja, wie gesagt, die wissen es halt nicht besser. Mensch, Paul, und gibt es denn jetzt irgendetwas, das irgendeine Lehre, die du daraus ziehst, wenn dir dreimal Geld geklaut worden ist?
Ja, dass ich das jetzt wirklich immer so die ganze Zeit im Blick und in der Hand und so habe.
Mhm.
Also, dass ich den wirklich nicht mehr aus den Augen lasse, aber ja.
Hast du das Gefühl gehabt, die Polizei hat dich da unterstützt, oder hast du das Gefühl gehabt, die sind so wie, ja,
nö, die
Egalchen.
Waren total bekloppt. Also, ich war davor da noch 13, als mir geklaut war, ein paar Tage vor meinem Geburtstag. Und deswegen wurde ich da so behandelt, als wäre ich so ein kleines Kind. Und wenn ich 14 gewesen wäre, hätte ich da mehr Rechte und so weiter gewesen. Ich wurde so sozusagen so in der Art als Verdächtiger genommen, als hätte ich was geklaut, als wäre ich der Dieb, und habe dann einen Brief bekommen, dass meine Mutter da mitkommen soll und so, dann mal angerufen und so, habe dann erfahren, ja, wenn es dir einen Tag später geklaut werden geworden wäre, dann
hätte man dich ernster nehmen müssen, weil du
und
dann, ja.
Das fand ich dann irgendwie ein bisschen peinlich, und die haben dann gesagt, ja, ist jetzt dann zu deinem Schutze, falls du dann, irgendjemand da mal was klaut und das ist dann im Alter, mit der die Tat begonnen hat, aber das war dann eigentlich eher zu meinem Nachteil. Also ich musste dann meine Eltern da nicht mitzerren, aber
hast du denn das Gefühl, dass in dir auch ein Krimineller schlummert? Also hast du manchmal so kriminelle Energie?
Naja, keine Ahnung, so Alltagssex. Ja, ich weiß nicht, ob das kriminell ist. Aber
Alltagssex? Ich habe Ihre Eingabe nicht richtig verstanden. Sagten Sie Alltagssex? Was hat das damit zu tun, Paul?
Hast du jetzt Sex verstanden?
Das habe ich total verstanden. Ich glaube, ganz Berlin und Brandenburg ebenfalls.
Nein, ich ficke immer im Park. Nein,
So frech, der Paul. So frech. 22:44 und schon hat einer ficken gesagt.
Nee, ich meine Hex.
Hex.
Ja, also zum Beispiel, ich brauchte ein Passfoto für meinen Schülerausweis.
Ja.
Und bin in diesen Fotoautomaten reingelatscht und sehe so, ja, Passfotos 4 Euro,
aha,
aber Fotos mit lustigen Frisuren auf dem Kopf nur 1 Euro.
Ah.
Und dann habe ich einfach die Frisur so klein wie möglich gemacht und mich so unbequem wie noch nie hingehockt und dann diese 4 Fotos da gemacht und habe dann die Frisur halt oben weggeschnitten und 3 Euro gespart.
Oh, das ist jetzt wirklich, also da kann man im besten Fall, also auch mit ganz viel Goodwill, nicht von Kriminalität sprechen. Das geht einfach nicht. Das geht einfach nicht. So gern ich dir auch so gern ich dich auch einen Hustler nennen würde, einen wilden, einen Verbrecher, einen ganz, ganz wilden Hengst. Es tut mir leid, dein Alltagssex ist leider nicht dazu geeignet, dich zum Kriminellen, noch nicht mal zum Kleinkriminellen zu machen, Paul. Sorry.
Nee, also
aber
wenn ich jetzt,
ja, vielleicht erwacht ja der Kriminelle in dir noch.
Na, ich weiß nicht, also wenn schon, dann würde ich von irgendwelchen reichen Leuten oder so irgendwas klauen, aber.
Und das unter den armen Leuten verteilen, nehme ich an.
Ja, oder es selber behalten oder so, aber so reiche Leute, es tut mir dann auch nicht weh, wenn denen irgendwas geklaut wird oder so, oder irgendwelche Leute, die so total bescheuert sind.
Ich behaupte, reiche Leute hängen genauso an ihrem Hab und Gut wie Leute, die weniger haben. Weißt du?
Wie meinst du das jetzt?
Naja, ich meine, ich behaupte, dass jemand, der sehr viel Geld hat, genauso enttäuscht und genauso traurig ist, wenn man ihm etwas wegnimmt.
Na, das glaube ich nicht so, weil, ach ja, ist weg, ja, dann kann ich mal ein neues kaufen, habe so viel Geld oder so.
Ja, aber da unterstellst du ja auch einen ganz, ganz laxen Umgang, mit Geld, und die meisten Leute, die richtig viel Asche haben, die haben die, weil sie so gut auf Geld achten und weil sie das so gerne mögen, und die kriegen die Krise, wenn ihnen dann einer was wegnimmt. Also ich glaube, man kann die gleiche Art der Verzweiflung, die gleiche Trauer hervorrufen, wenn man jemanden was wegnimmt, der sehr viel hat, oder wenn man jemanden was wegnimmt, der sehr wenig hat. Also das, ja, Das Robin Hood-Motiv an der Sache möchte mir da nicht so ganz genau einleuchten. Aber das habe ich schon öfter mal erzählt. Ich stehe mit dieser Ansicht ganz häufig alleine in einer Ecke, die nur für mich eingerichtet worden ist. Ja, Mensch, Paul, dann haben wir es ja jetzt ziemlich umfassend geklärt. Du wurdest bestohlen, du hast daraus gelernt, du trägst deine Asche jetzt am Körper, ne? Mhm. Und in dir steckt kein Kleinkrimineller. Demnach auch noch nicht mit der Polizei zu tun gehabt.
Was gibt denn für Kleinkriminalitäten? Dann sag doch mal was. Vielleicht fällt mir dann etwas ein.
Naja, zum Beispiel finde ich manchmal, wenn man so an, ach, ich weiß nicht, ob ich das jetzt überhaupt sagen darf. Manchmal fährt man so an Baustellen vorbei. Ja? So nachts vielleicht. Und man denkt sich, oh, diese vielen schönen Holzlatten da, was könnte man Herrliches daraus bauen? So. Und da merke ich immer, dass in mir so ein bisschen der Kleinkriminelle erwacht, ja, der sich denkt, vielleicht, komm, hier, die Holzlatte, so ein bisschen, keine Ahnung, Dichtungsmasse, irgendwelche, ja, so Sachen, die man manchmal so zum Bauen benötigt.
Naja, ich bin ja irgendwie immer nur das Opfer, so, mir werden andauernd irgendwelche Sachen geklaut, irgendwelche, Fahrräder oder Geld.
Achso, wobei ich übrigens noch betonen möchte, dass ich da überhaupt nicht nachgehe, ja. Ich bemerke das nur. Also ich gehe nicht dem Drang nach und ich beklaue keine Baustellen. Ich sehe nur, wo das möglich wäre und merke dann immer, wie sozusagen der Kriminelle in mir erwacht. Nicht, dass das jetzt hier als ein Geständnis, um Gottes Willen, so weit geht's ja nicht. Paul, ja, Entschuldigung.
Aber es liegt daran, dass ich so oft beklaut werde, habe ich einfach irgendwie keine Lust und weiß, wie scheiße das ist und so.
Ja. Ja, dann siehst du. Fahrräder sind dir wahrscheinlich auch schon abhanden gekommen.
Mhm, 3 Stück.
Eieieiei.
In Bayern gibt's sowas nicht, Fahrraddiebstahl. Das kennt man da nicht, das Wort, aber.
In Bayern?
In Berlin, in der Großstadt, ja.
Tja, ich glaube, in Bayern gibt's auch Fahrraddiebstahl, aber nicht in der Art. Wie bei uns. Da musst du ja wirklich, also. Bei uns musste ja wirklich mit Stahlketten sichern.
Da stehen immer meine schrottigsten Räder der Welt klauen, dass sie da nicht irgendwelche neuen, modernen Räder klauen, aber mein schrottiges Jugendrad, was fast auseinanderfällt, das wird dann natürlich mitgenommen.
Weil sie es können. Paul, ich bedanke mich herzlich für deinen Anruf. Und ich finde, dass du niedlich bist. Wir hören uns beim nächsten Mal.
Ja, dann.
Tschüss.
Tschüss.
So, und jetzt seid ihr dran, liebe Kinderinnen und Kinder. Ihr meldet euch unter 0331 70 97 110 noch die kommenden 10 Minuten. Und danach geht's hier dann weiter mit der Late Line. Da ändert sich dann auch die Telefonnummer. Fürs Erste bin ich unter dieser Nummer noch erreichbar. 0331 70 97 110. Na, und schon mal Verbrecher gewesen, schon mal was Kriminelles gemacht, schon mal erwischt worden dabei vielleicht. Habt ihr euch schon mal auf einer Polizeistelle verantworten müssen? Vielleicht sogar schon mal die Nacht auf der Wache verbracht? Wurdet ihr von eurer Mutti bei der Polizei abgeholt, weil ihr es nicht lassen konntet, im Drosper Lippenstift zu klauen? Habt ihr schon mal... Na, was geht denn noch so? Man kann ja unheimlich viel. Schon mal was, ein Schloss aufgebrochen, weil ihr wissen wolltet, ob es möglich ist, ein Schloss aufzubrechen. Seid ihr vielleicht überhaupt schon mal wo eingebrochen, weil ihr euch mal wie ein Einbrecher fühlen wolltet? Habt ihr mal was mitgehen lassen, was ihr gar nicht gebraucht habt? Oder aber jemanden betrogen, ja, vielleicht so um Geld gebracht. Es gibt ja die abgefahrensten Möglichkeiten, jemanden um sein Geld zu bringen oder, keine Ahnung, Omis eine Unterschrift abgejuckst und das danach bitter bereut und euch entschuldigt. Oder Geschichten gibt es ja an der Front ohne Ende. Und ich bitte sie, euch mit mir zu teilen unter 0331 70 97. Polizei. Yasin kann ich gar nicht rannehmen. Das wäre ja jetzt nett gewesen, mit Yasin zu reden. Warum geht das nicht, Martin? Warum geht das nicht? Ach, wenn die Technik einem hier auch noch einen Strich durch die Rechnung macht. Nee, offenbar ist das nun gerade nicht möglich. Hi Dirk.
Ja, hey.
Hi Lein, wie geht's dir?
Ganz gut. Geht schon halbwegs.
Geht schon halbwegs. Von wo rufst du an?
Ich rufe gerade aus Golzen an, weil ich da jetzt wohne. Seit heute.
Oh Gott, heute nach Golzen gezogen?
Ja. Halbwegs, naja, ich war obdachlos gewesen und ja.
Ach Gott, wie kam es denn dazu?
Durch meinen Betreuer.
Dein Betreuer hat dich obdachlos gemacht?
Ja, ja, von der Sache her. War nicht so geplant gewesen. Ich sollte jetzt schon in Bielefeld sein, aber naja.
Du solltest jetzt schon in Bielefeld sein, das ist ja aber alles sehr, sehr, sehr unkonkret, was du da erzählst, Dirk.
Und zwar, naja, ich habe vorhin schon bei Fritz erzählt, wo ich hier mein Fritz gehört, angerufen habe. Mhm. Da ich das erzählt habe, dass ich da ausgeflogen bin, weil von meinem Betreuer, der hat ja mehrere Betreute. Das ist ein gesetzlicher Betreuer, den ich habe, der für mich so einmal in die Woche oder je nachdem, wann ich anrufe, brauche halt. Mhm. Dann kommt er halt hingefahren und holt mir das, was ich brauche. Und sozusagen einer seiner Betreuten, der hat eine Wohnung, da habe ich gewohnt. Und er hat bei seiner Freundin gewohnt.
Der Betreuer?
Also der Mitbewohner von mir.
Ah, ja, ja.
Hat bei seiner Freundin gewohnt und ich habe dann in der Wohnung gewohnt, weil die war leer.
Mhm.
Brauchte kein Mietvertrag, gar nichts. Und dann hat er die fristlose Kündigung bekommen. Meine Mitbewohner sozusagen, der nicht gewohnt hat dort. Und dann stand auf einmal der Vermieter früh in der Tür mit den Nachmietern, obwohl ich noch im Bett lag und ich wusste von nichts und ja.
Oh Gott, wie schrecklich ist das denn?
Ja.
Also die standen sozusagen, die haben geklingelt? Oder nee, die?
Der hat aufgeschlossen, der hat einen Schlüssel, der Vermieter.
Oh Gott, ist das furchtbar.
Ja. Und dann früh, weiß ich nicht, um 9 Uhr Hausbesuch, ja, Nachmieter gucken sich ein Zimmer an, wo noch alles voller den ganzen Klamotten liegt von den anderen denen. Und
ja, das, oh Gott,
so kann ich da nicht viel Sachen.
Und da bist du von einem auf den anderen Tag wohnungslos geworden und saß tatsächlich auf der Straße mit deinen Sachen.
Na, bei Freunden dann besser gesagt, ja.
Und hat dich diese Situation auch so ein bisschen in die Kriminalität getrieben?
Nee, ich war schon kriminell, also von daher.
Du warst schon kriminell. Aber wie kam es dazu?
Dass ich kriminell geworden bin?
Mhm. Und was heißt das?
Durch mein Sozialumfeld zum Beispiel.
Mhm.
Und durch meine Probleme, die ich hatte. Okay. Jeder Jugendliche hat ja Probleme und der eine bewältigt es halt so, der andere so.
Okay, aber also du würdest sagen, dein soziales Umfeld hat dich in einer Art geprägt, dass dir gar nichts anderes übrig geblieben ist als, ja, was hast du gemacht, geklaut?
Nee, ich kiffe und kiff auch nur. Mhm. Also ich habe auch schon Küsse genommen, aber das ist finde ich langweilig, weil die Sucht gefällt mir aber auch nicht so. Mhm. Dann nehme ich lieber irgendwas, was so auf der Welt wächst, jetzt chemische Sachen.
Mhm.
Aber ansonsten halluzinogenen Drogen habe ich auch noch nicht genommen, weil ich genau weiß, dafür bin ich noch nicht bereit. Weil dafür braucht man
noch nicht
ein Selbstbewusstsein. Und man muss mit sich im Klaren sein. Ansonsten hat mir zumindest ein Kuppertipp, ansonsten hast du meistens Zaubertrips.
Okay, aber du planst eine Drogenkarriere, oder wie?
Nee, ich wollte jetzt eigentlich bald eine Therapie machen.
Ja.
Also eine Therapie, eine Entgiftung für 2 Wochen.
Mhm.
Und danach gleich nach Bielefeld in meiner Ausbildung, das ist sozusagen eine Jugendeinrichtung mit 60 Jugendlichen, wo ich auf dem Hof dort eine Ausbildung stattfindet und so versuchen, mein Leben in den Griff zu kriegen.
Und du hast auch keine Eltern, die dich dabei unterstützen?
Nicht mehr, also doch, Eltern habe ich noch.
Ja.
Nur zerstritten. Hm. Mittlerweile geht das wieder. Da wohnen kann ich nicht mehr, darf ich nicht mehr.
Ach Mensch.
Und die haben Angst, wenn ich gekifft habe, dass ich die abends dann umbringe oder so.
Ja, klar. Das machen Kiffer ja auch immer. Kiffer sind unheimlich aggressiv, krass. Da muss man total aufpassen. Ja, und aber da stehst du ja nun völlig alleine auf der Welt.
Dirk. Ja, mit meinem Betreuer.
Mit deinem Betreuer.
Ja, und mal gucken, wie es weitergeht. Zum Glück habe ich jetzt mit der Polizei weiter nichts mehr zu tun.
Mhm.
Bin ich echt froh.
Wie war denn dein Kontakt mit der Polizei?
Öfters. Also einmal war öfter Situation. Manchmal wurde ich angehalten wegen BDM-Verstoß.
Hm.
Einmal wurde ich, oder öfters wurde ich zusammengeschlagen.
Von Polizisten?
Nee, von Leuten. Und dann, also einmal wurde es sogar rechtlich eingeleitet von meinem Vater, weil ich dann ins Krankenhaus musste.
Oh Gott.
Da war ich Mensch, hast du ja wahnsinnig
viele furchtbare Erfahrungen gemacht.
Ich war eineinhalb Monate krankgeschrieben, nur durch eine Schlägerei, ja, eineinhalb Monate.
Mann.
Na, meine Nasenbein war schon gebrochen gewesen und dann war es nochmal gebrochen gewesen durch ihn und dann hat das halt so lange gedauert. Da hat es mich halt so lange krankgeschrieben, bis wir gesund waren.
Hm.
Und der war 16, nicht vorbestraft und musste 2 Wochen in Jugendarrest.
Und du lagst anderthalb Monate im Krankenhaus. Nee, du warst anderthalb Monate krankgeschrieben.
Aber ich war krankgeschrieben, ja.
Du armes Herz. Aber wenn man jetzt so eine Erfahrung gemacht hat wie du, könnte ich mir vorstellen, ist man sozusagen erst recht nicht kriminell? Also weder, dass man irgendwie Leute betrügt, noch dass man sie beklaut?
Doch.
Ja?
Also ich, naja, es kam auch also in der Zeit lang, wo ich dann jeden Tag gekifft habe und dann meistens auch kein Geld hatte für Essen oder so.
Mhm.
Dann zieht man ein paar Leute ab oder so oder verkauft ihr weniger oder klaut halt irgendwo was, aber ansonsten würde ich das eigentlich gar nicht. Wenn ich Geld habe, gehe ich so einkaufen, kaufe mir das, was ich habe.
Mhm. Also auch bei dir Beschaffungskriminalität.
Ja, klar.
Das klingt jetzt so, weil ich habe vorhin ja auch schon mit jemandem geredet, der gesagt hat, er ist sozusagen beschaffungskriminell. Das klingt jetzt so, sowohl wenn du es sagst, als auch wie er es vorhin formuliert hat, als ob man sich dagegen nicht wehren könnte. Als ob das einfach passiert.
Ja, genau, du hast ja die Sucht. Und wenn du das dann öfters machst, dann brauchst du mehr. Und wenn du mehr brauchst, brauchst du auch wieder mehr Geld.
Hm. Das heißt, ja, natürlich, also, natürlich. Ja, das, ich begreife schon.
Kreislauf ist einfach so, ja.
Ja, ich begreife das schon. Nur ist das, ja, sollte das nicht sozusagen eine große Rundumleuchte, eine große Warnleuchte geben, die sagt, Moment mal, erst Drogen, die, ich meine, nach wie vor illegal sind, könnte man jetzt drüber diskutieren, ob das gut ist, dass Kiffen illegal ist, aber dann so als nächstes Menschenschaden, um sich illegale Drogen zu besorgen, da müsste es doch so innerlich wie so eine Warnleuchte geben, die sagt, ey, so ein Mensch möchtest du eigentlich nicht sein.
Naja, das stimmt. Aber was für ein Mensch möchte man denn sein? Das ist halt die Frage.
Was für ein Mensch möchte man sein?
Ja.
Vielleicht...
Wenn man ein guter Mensch ist, ich war jahrelang ein guter Mensch, hab gegeben und geteilt und trotzdem wird man aufgetreten.
Also, nein, also gut oder schlecht, also, finde ich gar nicht.
Bei den meisten Menschen, also, weißt du, das habe ich gesammelt, habe mir mit den ganzen Leuten habe ich abgeschlossen. Ich habe jetzt vielleicht noch 7 Leute, zu denen ich täglich gehe und das war's.
Hm.
Und ich hatte, sonst waren vielleicht bei mir in der Wohnung 30 Leute oder so manchmal gewesen.
Hm.
Und das war
vielleicht möchte gewesen. Man ein Mensch sein, also gut oder schlecht sei mal dahingestellt, ein Mensch sein, der sozusagen seine täglichen Sachen geregelt bekommt, der dem es gelingt, so als ganz, ganz normaler Teil an der Gesellschaft teilzunehmen, der sich für nichts schämen muss, der sich für nichts rechtfertigen muss und der auch nicht in der Angst leben muss, bei etwas erwischt zu werden. Das ist es.
Aber,
also so, wenn du mich fragst, was für ein Mensch möchte man sein, dann würde ich das ungefähr so formulieren.
Die ganzen Menschen, die ich draußen täglich sehe, also das finde ich so zum Kotzen, die Menschen, die draußen sind, also die müssen arbeiten gehen, die müssen versuchen, ihr Leben im Griff zu halten, die haben halt ihren Tagesrhythmus.
Mhm.
Ich habe keinen Tagesrhythmus, mir ist das egal von der Sache her. Und ich will eigentlich später gar nicht so leben, so immer den nächsten Schritt gleich danach, weiß ich schon, das muss ich machen, das muss ich machen.
Möchtest du nicht?
Das muss ich machen. Nee, das ist einfach, das ist so ein Arbeitsrhythmus, also man hat so einen starren Blick, so einen Geradeausblick, finde ich das.
Ja, du sprichst wahrscheinlich von den, ich nenne sie die Straßenbahnmenschen. Ich kenne den starren Blick geradeaus und man denkt sich auch, oh, Alter, du bist jetzt irgendwie echt zeitig aufgestanden, dann hast du 8 Stunden irgendwas gemacht, das dich wahlweise zu Tode gelangweilt oder total gestresst hat und dann setzt du dich mit dem gleichen Blick in die Straßenbahn und fährst wieder nach Hause. Aber vielleicht ist das trotzdem...
Nee, das sind so ein Arbeitsmenschen. Also ich meine, das ist
was. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Aber das
der ist Montagearbeiter und arbeitet dann zu Hause auch noch weiter. Mit Hausbauen und da, Garage. Da,
aber ist es nicht... Naja, nee, ich meine, wir wissen es nicht. Wir kennen ja diese Menschen nicht mit dem starren Blick. Wir sprechen sie ja so selten an. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das trotzdem manchen Menschen eine Form der Befriedigung verschafft, ne? Erstmal zu wissen, was als nächstes passiert, zu wissen, wo sie morgen, wo sie übermorgen, wo sie nächste Woche sind.
Ja, was sie erreicht haben.
Dass sie nämlich was dafür tun, dass es irgendwie, dass es weitergeht und dass sie keine Angst haben müssen, dass ihnen alles weggenommen wird. So.
Ja, naja, auch im Luxusleben halt.
Irgendwie,
wenn man für arbeiten geht, kann man sich halt den Luxus leisten. Wenn man nur Hartz IV ist, ja, dann hat man keinen Luxus.
Vielleicht ist der Luxus, dass man, naja, dass man so sozusagen so in die Gesellschaft integriert ist.
Genau, ich will das ja auch versuchen, dass ich arbeiten gehe, versuchen, mein Leben zu führen und nebenbei aber trotzdem auch noch weiter zu kiffen und das aber auch nur so viel, also es darf nicht zu viel sein, das ist halt die Sache.
Mhm.
Man muss sich da unter Kontrolle haben.
Man muss sich da unter Kontrolle haben. Ein sehr gutes Stichwort. Mein Lieber, jetzt ist schon 2 Minuten vor Lettland. Ich muss noch einen Song spielen. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du angerufen hast. Dirk, hör noch ein bisschen zu. Ich wünsche dir eine schöne Nacht. Toll, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal.
Na klar, gut. Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.
Fritz. Und das hört man.